Ja, ihr fragt euch vielleicht, warum habe ich hier eine Toilettenpapierrolle nach vorne mitgebracht? Das sieht man auch nicht jeden Sonntag Gottesdienst. Aber ich habe mal eine Definition gehört darüber, dass jemand sagte, dass ein Toilettenpapierstück so kurz ist wie unser Leben. Mag sein. Es ist für einige eine einfache bildliche Darstellung, um es einfacher zu verstehen. Und das Klopapier ist einfach nicht mehr wegzudenken. Und komischerweise, der menschliche Körper ist so gebaut, wenn wir in eine Situation kommen, die etwas anders ist als sonst, für einige eine Predigt, für die anderen ein Vorstellungsgespräch oder eine Prüfung, da kommt der Körper in eine Stresssituation und man fängt immer wieder auf Toilette zu laufen. Stellt euch mal vor, ihr müsst zu einer Prüfung, die ganze Klasse wartet schon, für die Kinder vielleicht, oder für die, die gerade eine Ausbildungsstelle suchen. Ihr findet eine Toilette, total erleichtert, es hat geklappt. Ihr greift nach dem Toilettenpapier. Ihr merkt, da ist nur ein Stück. Jeder weiß, ein Stück reicht mir nicht, das ist zu wenig. Es kommt Verzweiflung auf. Wir suchen, wir gucken links, rechts. Ist da noch mehr? Und ich glaube, so ähnlich ging es den Jüngern. Wir feiern heute das Osterfest mit der Gemeinde. Wir haben gefrühstückt, uns geht's gut. Wir wissen alle, der Herr ist auferstanden. Doch wie ging es den Jüngern damals am ersten Tag? So wie die Bibel es beschreibt. Ich möchte mit euch gerne zurückgehen, dort, wo die Jünger anfingen, das Ganze zu erleben. Mit etwa 30 Jahren seines Lebens platzte dieser Jesus inmitten ihres Lebens, der Dreh- und Angelpunkt des ganzen Osterfestes, in ihr Leben und sagte: Kommt, folgt mir nach. Ja, ihr müsst euch das mal vorstellen, ich bin erst 30 Jahre, mit 27 Jahren kommt Jesus in mein Leben. Und 3 Jahre lebe ich mit ihm. Er platzte einfach in das Berufsleben der Fischer hinein. Er platzt heute einfach in dein Leben hinein, der du vielleicht irgendeinen technischen Beruf ausübst oder einen kaufmännischen. Oder du hast gerade deine Firma gegründet oder eine Familie. Genauso platzte dieser Jesus hinein. Ja, sie erwarteten einen Messias, aber es war trotzdem überraschend. Das Schöne war, die Jünger durften 3 Jahre mit diesem Jesus zusammengehen. Diese Wunder, die er tat, sie waren faszinierend. Denn es waren nicht einfach irgendwelche sinnlose Wunder, die getan wurden und es war kein Sinn dahinter. Denn wenn Jesus ein Wunder tat, so kam im Nachhinein immer wieder eine Erklärung, warum, wieso, weshalb er dies tat. Manchmal hatte er auch keine spektakulären Wunder gehabt. Nein, er hat sich ganz einfach auf Menschen eingelassen. Und ich möchte mit euch etwas durch das Johannesevangelium durchstreifen. Wir fangen so ziemlich am Anfang an. Die Bibel werdet ihr dafür nicht gebrauchen. Wir streifen wirklich nur durch. Und das erste Wunder, das Jesus tat, war die Hochzeit von Kana. Das Thema, das wurde gerade am Tisch auch schon erwähnt, habe ich gemerkt. Jesus machte aus einem Problem ein Wunder. Das Fest wurde gefeiert, der Wein ging zu Ende. Die Menschen voller Panik haben festgestellt, es ist zu wenig Wein. Genauso wie mit unserem Kaffee heute Morgen. Die Personen, die dafür zuständig waren, fingen an, nervös zu sein. Ihr vielleicht nicht. Aber genauso war es damals auf der Hochzeit. Doch Jesus nutzte diese Gelegenheit, er machte aus einem normalen Wasser Wein. Und er machte es nicht einfach nur so zur Belustigung der Hochzeitsgesellschaft, nein, er wollte damit symbolisieren seinen Tod, sein Blut, was er vergießen wird. Und das Interessante ist, er machte so viel Wein, dass er damit sagen wollte, es reicht für alle. Egal, welche Sünde du getan hast, egal wie groß sie ist, Jesus hat gesagt, es reicht für alle Sünder und für jede Sünde. Jesus nahm sich Zeit für Nikodemus. Nikodemus wollte unbedingt die Worte Jesu verstehen, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und dieser Nikodemus war so gefangen in seiner bildlichen Vorstellung, wie kann ich als erwachsener Mann wieder zurück im Leib meiner Mutter? Das geht doch gar nicht. Nikodemus, er hatte keinen Glauben. Er wollte es verstehen mit seinem Verstand und verstand es nicht. Jesus traf die Frau am Brunnen. Er sagte ihr, dass er das Wasser des Lebens ist. Diese Frau lachte ihn aus. Du hast doch noch nicht mal einen Krug zum Schöpfen. Wie willst du mir Wasser geben? Doch als Jesus, untermauert von ihrer Lebensgeschichte, ihrer Vorgeschichte, die sie hatte, alles offenlegte, er wusste alles über sie. Er erzählte ihr einige Dinge aus ihrem Leben. Sie hörte ihm zu und verstand. Das ist keine normale Situation. Dieser Mann, der mir gegenüber sitzt, er weiß alles über mich. Am Ende dieses Gesprächs sagte sie, gib mir von diesem lebendigen Wasser. Es fand eine Bekehrung statt. Jesus bezeugte in Kapitel 5 in siebenfacher Weise, dass er Gott gleich sei. Die Pharisäer, als sie das hörten, sie waren empört. Was für eine Gotteslästerung. Die Jünger dagegen waren erfreut darüber. Jesus heilt im gleichen Kapitel 5 einen Mann am Sabbat. Das war etwas, was man nicht tun durfte und Jesus tat es. Die Speisung der 5000 Mann, ein Wunder, das es auch in sich hatte. Jesus merkte, es kommen immer mehr Menschen zu ihm und er fragte den Jünger, wie viel haben wir, um diesen Menschen das Essen zu geben? Ein Jünger sprach, der für das Geld zuständig war, sagte, es waren 200 Silberlinge. Das sind 20.000 Euro. Und bei 5.000 Mann plus Frauen und Kinder saß eine Schar von 20.000 Mann vor Jesus. Und die Jünger, die waren in einer Bedrängnis. Sie sagten, es reicht nicht. Doch dann kam ein anderer Jünger, der glaubte. Er sagte, ich habe hier einen Jungen, der hat 5 Brote und 2 Fische. Jesus machte aus dem noch weniger so viel, dass es für alle reichte. Und am Ende trugen sie 12 Körbe zurück, nachdem alle satt waren. Das Geniale war, Jesus hat dieses auch einfach nicht nur so gemacht. Er fing mit der Wahrheit an zu sprechen und sagte, ich bin das Brot des Lebens. Er sagte auch, ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und das Geniale ist, er sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit. Ich bin der Weinstock. Und hinter jeder Ich-Bin-Aussage steckt eine Situation, eine Geschichte, etwas dahinter, wo Jesus dies Ganze untermauerte. Wir sind immer noch bei den Emotionen. Wie fühlten sich die Jünger damals am ersten Tag, am Auferstehungstag Christi? Ich glaube, wenn wir 3 Jahre mit diesem Jesus gelebt hätten, wären wir von seinen Taten begeistert. Wunder sind nicht etwas, was jeden Tag passiert. Hinter jedem Wunder war eine tiefe Wahrheit, die sie immer wieder auch nicht ganz verstanden. Was ist mit dieser Aussage, dass Jesus sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben? Was mussten die Jünger gedacht haben, als Jesus gekreuzigt wurde, als er tot war? Ist alles andere, was Jesus zu seinen Lebzeiten gesagt hatte, auf einmal nichtig, nichts wert? Hat er gelogen? Sie waren völlig durcheinander. Sie waren verzweifelt. Das lesen wir in Johannes Kapitel 20, Vers 1. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Merkt ihr, Maria Magdalena hat hier schon eine Feststellung gemacht. Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen. Nun gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein und sah die Leinentücher daliegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und so wie Petrus war, er ging in das Grab hinein und sieht die Tücher da liegen. Und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war. Und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. Es ist schon erstaunenswert, dass die Jünger zu ihrer Lebzeit eine Auferweckung miterlebt haben. Es war die Auferweckung Lazarus. Jesus hat ihnen gezeigt: Ich stehe über den Tod. Der Tod hat keine Macht. Und das Interessante ist, Jesus wusste genau, ich darf nicht sofort zu Lazarus gehen. Er hat ihn nicht nach 2 Tagen, nicht nach 3 Tagen, sondern erst nach 4 Tagen auferweckt. Es war ganz wichtig, denn der medizinische Tod galt erst nach 4 Tagen. Jesus hat dieses eingehalten und bezeugt, dass er der Sieger über den Tod ist. Und das ist interessant, jetzt, wo sie das leere Grab sehen, glauben sie, Jesus wäre geklaut worden. Vers 8 lesen wir: Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und er sah und glaubte. Bis auf Johannes verstand es hier keiner von ihnen. Keiner hat es verstanden. Jesus hat es ihnen so oft gesagt. Die alten Bücher waren voll davon, dass der Messias kommen wird, dass er sterben wird und dass er zum Vater gehen wird. Jesus selbst hat es den Jüngern immer wieder gesagt und sie verstanden es trotzdem nicht. Ich weiß nicht, wie deine Osterstimmung heute ist. Dass Jesus auferstanden ist, glaubt wahrscheinlich jeder hier. Ich habe ein wahrhaftig Auferstanden gehört am Anfang. Es klang für mich, dass die meisten damit einverstanden sind. Aber die Frage ist: Wie gehe ich mit diesem Wissen um, nicht heute, wo es mir gut geht? Wie gehe ich mit diesem Wissen um, dass dieser auferstandene Jesus lebt, in Zeiten, die durchwühlt sind? Zeiten, wo Verzweiflung auftritt, so wie bei den Jüngern. In Zeiten, wo ich Jesus bekennen muss, vielleicht auf der Arbeit, im Alltag, egal wo. Die Jünger hatten damals zugesehen und die Wahrheiten Gottes erfahren. Wisst ihr, es war wie mit einer Toilettenpapierrolle. Jesus kam und zeigte ihnen all diese Wunder. Er zeigte ihnen: Ich stehe über den Tod. Ihr habt nicht mehr nur dieses begrenzte Leben hier auf Erden. Nein, ihr lebt ewig. Ich habe den Tod überwunden und ihr dürft mit mir ewig leben. Zu seinen Lebzeiten hatte er den Lahmen wieder das Gehen geschenkt. Er hat sie geheilt. Kranke durften Gesundheit erleben. Dämonisierte Menschen durften Freiheit erfahren. Und ich glaube, wenn ein Mensch so etwas erlebt, dann verschwindet die Verzweiflung. So wie der eine, der auf der Toilette sitzt und nur nach diesem einen Blatt greift, verzweifelt ist, So kommt Jesus in das Leben der Jünger. Jesus sagt, ihr dürft ewig leben. Und ich möchte dieses Toilettenpapier mal in die Reihe schmeißen. Wer möchte es fangen? Jungs, ihr seid cool. Ihr seid echt mutig. Ich hoffe, es reicht nicht. Perfekt. Nein. Warum habe ich diese Demonstration mit diesem Toilettenpapier gemacht? Es war nicht zur Belustigung. Ich hoffe, dass dieses Toilettenpapier euch daran erinnert, was Jesus uns gebracht hat. Und die Frage ist, was können wir heute den Menschen bringen? Sie feiern Ostern vielleicht. Aber die Frage ist, sind sie immer noch in ihrer Verzweiflung? Glauben sie wirklich, dass Jesus auch für sie gestorben und auferstanden ist? Ich musste darüber nachdenken, wie heißen wir als Gemeinde? Wir heißen Evangeliumsgemeinde. Und zu diesem Punkt wollte ich kommen, denn in Kapitel 20, wir überspringen jetzt einen Teil und gehen zu den Versen 19 bis 21. Es sind nur drei Verse, ich habe bewusst nicht den ganzen Abschnitt gewählt. Es geht ab Vers 19 darum, dass Jesus den Jüngern erscheint und die Kernbotschaft des nächsten Abschnittes ist, glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Ich hoffe, wir haben alle noch diese Predigt frisch im Kopf. Sie war, meine ich, dieses Jahr zum Anfang irgendwo komplett ausführlich gemacht worden. Also mir war sie noch sehr stark vor Augen. Und deswegen möchte ich nur drei Verse aus diesem Abschnitt nehmen. Wir lesen, als es nun an jenem Tag, dem ersten Tag der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden. Da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wir lesen wieder, es war am ersten Tag der Woche. Der erste Abschnitt handelte sich um den frühen Morgen. Sie kamen früh morgens zum Grab und immer noch sind wir an demselben Tag nur zum Abend hin. Und mir ist aufgefallen, die Jünger waren verzweifelt. Sie hatten Angst. Sie versteckten sich hinter den Türen vor den Juden, zu Recht, mit dem Gedanken, die könnten mit uns das Gleiche machen, wie mit Jesus auch. Und das Geniale ist, genau da, wo der Mensch verzweifelt ist, kommt Gott. Jesus kommt inmitten ihrer Mitte, ohne eine Tür aufzuschließen und ist da. Es ist ein göttliches Wunder. Jesus braucht die Türe nicht zu öffnen. Er ist plötzlich mitten unter ihnen und sagt, Friede sei mit euch. Er zeigte ihnen ihre Wunden und sie wurden froh, als sie den Herrn sahen. Liebe Evangeliumsgemeinde Marienheide, diese Worte, Friede sei mit euch, sie galten nicht damals nur den Jüngern. Wir sind genauso seine Jünger, seine Nachfolger. Wir hatten ein Ziel gehabt, das Evangelium weiterzugeben, seinen Frieden weiterzutragen. Und genau das sagt er heute zu euch, zu dir, zu jedem persönlich, der du heute da bist. Friede sei mit dir. Gottes Absicht war es niemals, dass wir seinen Frieden selbstsüchtig genießen. Nein, er wollte vielmehr, dass sein Friede die ganze Welt erreicht. Es sollte in die Welt hinausgetragen werden. Denn Christus, er hat es uns vorgemacht. Christus kam in Armut in diese Welt, damit Frieden geschaffen werden konnte. Er kam als Knecht. Er machte sich zu nichts. Er fand Gefallen daran, den Willen seines Vaters zu tun. Er machte sich eins mit den Menschen. Ja, dass er sogar so ein Zeugnis von den Pharisäern bekam, dieser ist ein Fresser und ein Weinsäufer. Das zeigt mir, dass Jesus den Sünder nie verurteilte, aber die Sünde. Jesus liebte jeden Menschen. Jesus liebt heute jeden von uns, egal wie sündig wir sind. Es gibt keine zu große Sünde, die er nicht vergeben möchte. Er ging umher und tat Gutes. Er tat alles in der Kraft des Heiligen Geistes. Jesus hatte ein Ziel. Er wollte Zeugnis sein auf dieser Erde. Und sein Ziel war das Kreuz. Das hat er seine ganze Zeit angestrebt. Und hier sagt er zu den Jüngern, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und ich möchte, dass dieses Osterfest uns als Evangeliumsgemeinde motiviert, den Frieden nicht selbstsüchtig zu genießen, sondern den Frieden zu leben in unseren Familien. Dass wir als Gesandte hingehen voll Heiligen Geistes und seinen Frieden verkünden. Es gehört zu unserer Berufung, den Frieden auszusprechen, das Evangelium von den Dächern zu rufen, nicht nur mit unserem Wort, sondern mit unserem Leben. Corrie ten Boom sagte auch einmal, die Menschen, sie lesen nicht die Bibel, sie lesen unser Leben. Und ich musste überlegen, wie plane ich manchmal meinen morgigen Tag? Man hört manchmal von Menschen, ich muss früh schlafen gehen. Morgen ist der Tag stressig. Morgen ist der Tag so bedeutend. Er muss erfolgreich werden. Ich muss meiner Aufgabe gerecht werden. Und ich muss in meinem Leben persönlich selber nachfragen, ist mein Ziel immer wieder ausgerichtet nach Gott? Frag ich wirklich, was mache ich morgen, um Menschen das Evangelium weiterzugeben? Was bringe ich als Initiative in meiner Familie, Frieden zu leben? Und ich glaube, wenn wir anfangen, unsere Ziele immer wieder neu zu überprüfen, zu überdenken, ich glaube, nur dann können wir wirklich seinen Willen und zielorientiert als Evangeliumsgemeinde für Gott da sein und dienen. Gott segne uns im Nachdenken. Lasst uns aufstehen und wer möchte, kann beten. Ich bete zum Schluss.